ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Wir sind ein heiteres Quartett. Heute in Turin. Michael Antwerp ist am Mikrofon. Bei mir ist Holger Gerska. Hallo.
Hallo.
Michael Ostermann.
Hallo.
Und auch Fabian Wegmann.
Hi, Michael.
Ich grüße dich. Und wir lösen zunächst einmal auf, weil uns viele Mails und Briefe erreichen. Wo ist Moritz Casalet? Der verehrte Kollege ist diese Woche noch verhindert. Er befindet sich im Höhentrainingslager für die schweren Alpen- und Pyrenäen-Etappen. Aber Christian Prudhomme hat versprochen, dass er eine Ausnahme macht. Er darf später noch zur Tour dazustoßen. Im Ernst. Am Montag kommt er, am 8. Juli und wird dann ab dem 9. Juli hier wieder mit dabei sein in der Runde. Lieber Moritz, wenn du das hörst, liebe Grüße und wir vermissen dich und freuen uns, wenn du dann da bist. Jetzt aber schauen wir mal auf diese Etappe zurück. Ich finde ja, Italien, Holger, hat einiges zu bieten gehabt an den ersten drei Tagen. Drama, heute der Sturz zum Ende, jetzt der Sieg von Biniam Girmay, dem ersten Afrikaner, der eine Tour de France-Etappe gewinnt. Also viel mehr ging jetzt nicht als heute, oder?
Genau, ganz genau müssen wir sagen, den ersten schwarzen Afrikaner. Wir hatten Darrell Impey und Robbie Hunter war der erste Südafrikaner, der hier gewonnen hat. Aber für einen Dunkelhäutigen, für einen schwarzen Afrikaner, das ist ein sehr, sehr historischer Moment. Da geht total unter, dass es der erste Sieg seines Teams war, genau wie gestern Akea zum ersten Mal gewonnen hat, jetzt auch für Antoine Vont. Der erste Sieg, so viele historische Momente und auch immer oder fast immer war ein Deutscher beteiligt. Am ersten Tag John Degenkolb, an Tadej Pogacars großem Auftritt natürlich Nils Polit und jetzt Girk Zimmermann.
Aber wie kann das passieren, Michael, dass Biniam Girmay dieses Ding gewinnt? Das ist doch eine bolzengerade Zielgerade gewesen, die kann doch eigentlich für andere Sprinter wie Jakobsen, wie Pedersen, wie gemacht sein.
Ja, also ich glaube, sie haben es wirklich in der Vorbereitung sehr, sehr gut gemacht. Also Georg Zimmermann hat eben auch nochmal erzählt, er war dran von Kilometer 15 bis Kilometer 5 die Mannschaft da zu bringen und er hat gemerkt, die kamen in dem Rhythmus zurück, wie es geplant war. Das hieß für ihn, das hat alles schon gut funktioniert und Biniam Girmay hat selber gerade gesagt, ich habe dann auf dem letzten Kilometer einfach die Augen zugemacht und bin draufgetreten. Er war der Schnellste und sicherlich hat er auch davon profitiert, dass Mathieu van der Poel, der Jasper Philipsen normalerweise ja hier bei den Tour de France Etappen, die den Sprint anfährt. Im vergangenen Jahr haben wir das gesehen, dass niemand vorbeikam, wenn Van der Poel sich vor Philipsen gespannt hat. Der hatte einen Defekt, glaube ich, kurz vor dem Ziel und konnte damit eben den Sprint nicht vorbereiten. Dann gab es noch diesen Sturz, der auch zur Verwirrung gesorgt hat. Und ich glaube, und ich will seine Leistung da überhaupt nicht schmälern, aber das waren alles Faktoren, die natürlich eine Rolle gespielt haben. Es war eine relativ kleine Gruppe, die am Ende gesprintet ist und davon hat er profitiert. Aber nichtsdestotrotz war das ein fantastischer Sprint, den er da geliefert hat. Und man muss ja solche Leute wie Pedersen Jakobsen war auch noch dabei.
Ja,
die muss man ja erst,
Gaviria,
die muss man ja auch erstmal schlagen.
Also, genau.
Die muss man erstmal schlagen. Aber an der Stelle vielleicht, Fabian, nochmal die Frage der Bedeutung und der Wichtigkeit für einen Anfahrer. Also Mathieu van der Poel ist nicht da. Heißt dann gleichzeitig, dass Jasper Philipsen keine Chance mehr hat?
Ja, ich habe ihn danach nicht mehr gesehen. Also sein Team war zwar noch da, aber Philipsen habe ich vermisst. Ich weiß nicht, wo er die genau verloren hat im Endeffekt. Aber als ich gesehen habe, dass Mathieu van der Poel raus ist, war mir schon ziemlich klar, dass das für Philipsen heute nicht reicht. Danach kam dieser Sturz, war eine große Verwirrung, aber man muss auch sagen, Intermarché Wanty haben das super gemacht. Sie sind in die letzte Kurve zu dritt reingefahren. Girmay war zwar nicht am Hinterrad, aber er war so an 10. Position und ist dann einen Wahnsinnssprint gefahren, hat die Lücke gefunden, hatte auch ein bisschen Glück, dass die Lücke offen geblieben ist, weil Petersen ist leicht rübergekommen, hat ihm die Lücke zugemacht, aber er bringt halt auch alles mit, was ein Sprinter braucht. Er hat ist durch ein, ja, ich sag mal, mit seinem 40 cm breiten Lenker durch eine 50 cm breite Lücke gefahren und hat nicht einmal aufgehört zu treten, hat die Bremse auch nicht berührt. Dementsprechend hat er die Gunst der Stunde dann auch genutzt und ist da durchgegangen und hat alle anderen guten Sprinter abgehängt.
Da braucht es Mut und da braucht es gute Teamkameraden, wie zum Beispiel Georg Zimmermann.
Ja Mensch, herzlichen Glückwunsch kann man sagen an Georg Zimmermann. Biniam Girmay, wer hätte das geglaubt? Wahrscheinlich Sie als Letzter, oder?
Nicht als Letzter, aber auch nicht als Erster, muss ich sagen. Biniam ist ein herausragender Rennfahrer, aber eigentlich eher ein bisschen aus schwierigeren Sprints und schweren Strecken. Von daher war eine gewisse Überraschung ist auch für uns dabei, aber ich weiß eigentlich, ich kenne jetzt Biniam seit 2021 und er ist immer für eine Überraschung gut, von daher ist es nur eine halbe Überraschung, würde ich sagen.
Es waren ganz tolle Bilder, wer hier am Boden saß, wie er Tränen vergossen hat, denn das ist auch nicht nur für ihn, sondern für den afrikanischen Kontinent eine tolle Sache, eine Tour de France-Etappe zu gewinnen. Schildern Sie nochmal so aus Teamsicht so die letzten 5 Kilometer vielleicht.
Ja, also wir haben uns die Besonderheit an der Etappe war, dass es extrem wenig Kurven gab. Also wir sind wirklich auf einer großen Straße hier nach Turin reingefahren. Und normalerweise ist eine Taktik, die oft gewählt wird, dass man dann spät von hinten kommt und alles auf den letzten Drücker versucht zu richten. Wir haben uns aber bewusst dagegen entschieden, weil wir wussten, wie hoch das Leistungsniveau bei der Tour de France ist und dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns verlieren und nicht koordiniert bekommen, sehr hoch ist. Und wenn man das Ergebnis schaut, muss sich die Taktik ausgezahlt haben.
Okay, Sie haben profitiert von dem Sturz. Sie haben vielleicht davon profitiert, dass Mathieu van der Poel nicht dabei war, um Philipsen anzufahren. Trotzdem, um das nochmal klar zu sagen, Holger, das ist eine fantastische Leistung von Girmay. Das soll man nicht schmälern, sagen, na, der hat Glück gehabt, weil die anderen irgendwie was falsch gemacht haben, ne?
Ja, definitiv. Also Jasper Philipsen wäre in Optimalform natürlich irgendwo ginge gewesen. Das Schöne ist, wir werden das alles noch sehen. Es gibt die Gelegenheit zur Revanche. Man muss ja bei ihm auch immer berücksichtigen, wenn jemand in Eritrea groß wird, hat er erstmal Rückstand gegenüber denen, die mit dem Fahrrad sozusagen in den Radsportnationen groß werden. Er ist dann gekommen über diesen sogenannten UCI, das ist der Weltradsportverband, der Entwicklungspool in Aigle und hat viele historische Momente geschafft in den Jahren. Er war bei der U23-WM vor 3 Jahren in Belgien Silbermedaillengewinner, da war er auch der Erste. Dann der spektakuläre erste Schwarzafrikaner-Sieg bei einem Frühjahrsklassiker bei Bent Wevelgem 22. Und dann ist er, glaube ich, mehreren Menschen, die mit dem Radsport gar nichts zu tun haben, ins Gedächtnis nochmal getreten, weil er dann beim Giro d'Italia zum ersten Mal eine Etappe bei einer großen Landesrundfahrt gewonnen hat und am nächsten Tag nicht starten konnte, weil er sich bei der Siegerehrung den Sektkorken ins Auge geknallt hat und er landete im Krankenhaus statt am nächsten Tag. Ich war heilfroh, dass es hier in Frankreich, wobei es wird ihm nicht mehr passieren, kein Sekt mehr gibt bei der Siegerehrung.
Das glaube ich. Und wenn wir das nochmal in seiner Dimension beschreiben, ein Rennrad zu haben in Afrika, völlig eigentlich undenkbar, dann dort überhaupt die Leistung zu entwickeln. Du hast gesagt, Nachwuchszentrum, alles klar, alles gut, aber die Leute in Afrika sind so begeistert, die schauen sich solche Etappen im Kino an. Da ist eine Mega-Begeisterung.
Also Eritrea hat, das hat er auch gerade nochmal betont, eine große Radsporttradition. Es ist nicht so, dass da nicht Rad gefahren wird und dass da nicht richtig Radsport betrieben wird, aber es ist natürlich was anderes als in Europa, wo es eben, also es ist einfach der europäische Sport, der sich jetzt globalisiert, das ist auch gut so. Aber die Voraussetzungen sind ganz, ganz andere. Also Eike Fischbeck, der sportliche Leiter des Teams von Girmay, hat das eben nochmal sehr gut geschildert. Wir haben hier Junioren, 15-, 16-Jährige, die schicken wir schon ins Höhentrainingslager. Die machen Ernährung richtig und so. Diese Infrastruktur, die gibt es dort nicht. Und sowohl Girmay als auch Eike Fischbeck haben gesagt, die internationale Radsport-Community muss anfangen, diese Talente zu entdecken, frühzeitig zu fördern, sie nach Europa zu holen, wo die Rennen stattfinden, weil das, was Girmay auch gesagt hat, als er nach Europa kam, hat er sich erstmal an die neue Kultur gewöhnen müssen, er hat sich an die andere Art Rennen zu fahren gewöhnen müssen, er hat Sprachen lernen müssen, die Sprache des Radsports lernen müssen, das kannte er alles nicht. Und dieser Rückstand, den aufzuholen, also deswegen ist Girmay also wirklich ein Vorbild, weil das, glaube ich, auch nochmal zeigt, was für ein Reservoir an Radsporttalenten, da sicherlich die Radsportbegeisterung ist riesig. Er selber hat gesagt, die werden wahrscheinlich alles auseinandernehmen jetzt in meinem Heimatdorf, wenn sie das sehen. Also lange Rede, kurzer Sinn, das ist eine Aufgabe für den internationalen Radsport, diese Talente dort zu fördern. Und wir sprechen über diesen einen historischen Erfolg, der Mann im gelben Trikot, ist der erste Ecuadorianer in Gelb. Das ist auch historisch, genau. Also es geht jetzt fast unter.
Da kommen wir gleich noch drauf. Nur wir wollen auch zu den geschlagenen deutschen Sprintern vielleicht nochmal 2 Sätze hören. Zunächst mal von Phil Bauhaus von Bahrain Victorious.
Phil, erstmal danke, dass Sie so kurz nach dem Rennen hier stehen geblieben sind. Wie war die entscheidende Phase für Sie?
Oh ja, es war echt nicht so leicht. Also man denkt, dass wenn es geradeaus geht und eine breite Straße ist, es eigentlich gut ist, aber ja, jeder hat irgendwo Platz noch vorzukommen, das heißt am Ende wird es eigentlich noch enger. Ja, dann war ich ganz, ganz gut und ja, so 300 vor Ziel kam ich mit ein bisschen Schwung, da war es vielleicht ein bisschen zu früh, aber dann bin ich irgendwie los und ja, es war relativ eng, die ersten fünf, glaube ich, aber dann hat es auch nicht mehr gereicht.
Es gab wieder einen Sturz so Mitte des Feldes. Haben Sie es mitbekommen? Hört man es dann irgendwie über Funk?
Ja, ich habe es selber einfach gehört. Aber wir haben natürlich jetzt nicht mitbekommen, wie das passiert ist und wer da gestürzt ist. Grundsätzlich hoffe ich natürlich, dass alle okay sind.
Man hat gesehen, Sie waren so ein bisschen eingebaut. War da schwer, die Ideallinie zu finden, gerade mit den Kurven?
Ja, also wie ich es meine, auf der großen Straße war es schwer, zusammenzubleiben mit dem Team. Dann ist es manchmal sogar leichter, wenn man ein paar mehr Kurven hat. Und dann haben die Jungs das gut gemacht, dass ich beim Kilometer vorne war. Dann war ich aber alleine und dann habe ich versucht, Hundewegen zu folgen. Und dann am Ende hatte ich dann trotzdem freie Bahn, aber dann hatte ich auch nicht mehr die Beine.
Bevor wir zum Mann in Gelb und zu den Leadern kommen, dieser Tour de France, Fabian, eine Frage. Wenn so ein Sturz passiert in so einem Team, gibt es dann die Ansage über Funk, alle anderen bitte nochmal zurückfahren und gucken, dass man helfen kann irgendwie, oder fährt man gnadenlos durch?
Nee, also natürlich muss man auf seine Teamkollegen achten, aber das macht man eigentlich nur noch mit Blickkontakt. Man dreht sich um, da bleibt nicht mehr die Möglichkeit, einen Kilometer vor Ziel nochmal anzuhalten oder zu warten und wieder nach vorne zu fahren. Das ist Anschlag, da zählt jeder Zentimeter, jede Position. Dementsprechend muss man da einfach ganz schnell den Überblick finden, gucken, wer ist noch da, vielleicht auch, wenn der Kapitän gestürzt ist, vielleicht für den Anfahrer fahren, wie auch immer, aber da muss man schnell umswitchen können.
Das heißt, der Radsport ist in der Hinsicht brutal, es geht weiter, nur nach vorne schauen, nicht zurück, vielleicht nur ein Schulterblick. Ne?
Genau so ist es.
Pascal Ackermann ist dabei gewesen, zumindest hat er es mitbekommen, er ist vom betroffenen Team, aber er selbst ist verschont geblieben. Ich habe ihn dann am Bus noch erwischt später.
So, Pascal Ackermann, vielen Dank, dass wir nochmal rausgekommen sind. Ich kann mir vorstellen, im Bus herrscht nicht gerade Begeisterung. Was ist los gerade?
Ja, ich glaube, bei uns im Bus gerade werden mehr Leute ärztlich versorgt wie alles andere. Wir hatten einen schweren Sturz, was uns alle rausgebracht hat. Ich bin zum Glück zwischendurch gekommen, aber beim Versuch zurückfahren habe ich mich gekillt und dann war nichts mehr mit Sprint heute.
Gibt es irgendjemand, der vielleicht nicht weitermachen kann? Haben Sie schon einen Überblick?
Nee, also es ist nichts gebrochen. Viel Haut haben sie verloren, aber das sind alles Männer da drin. Morgen geht's weiter.
Ja, viel Haut verloren, das klingt so leicht, aber das tut natürlich höllisch weh. So, Ihre Ambitionen jetzt bei der ersten Tourteilnahme wären natürlich gewesen, heute weiter vorne mit dabei zu sein. Ist eine tolle Anfahrt hier gewesen, die Zielgerade. Enttäuschung groß?
Ja, ich glaube, es wäre genau ein Finale für mich gewesen. Man hat gesehen, dass alle relativ gleich stark sind hier, was ich auch vorher schon gedacht habe. Und am Ende muss ich sagen, ich bin froh, dass ich noch auf dem Rad geblieben bin, weil es kommen noch viele Etappen, wo eine große Chance ist und ich werde meine noch holen.
Haben Sie schwer kämpfen müssen in den ersten beiden Tagen?
Nee, ich bin nicht spazieren gefahren, aber ich bin recht entspannt gefahren. Ich komme ganz gut die Berge hoch morgen. Morgen ist nochmal ein extrem harter Tag, der werden viele Sprinter leiden. Und ich hoffe, dass ich so Beine habe wie die letzten zwei Tage und dann übermorgen geht es weiter für mich.
Aber das Schöne ist für mich zu sehen, dass Sie das Lächeln nicht verloren haben. Also es ist immer noch was Tolles und was Erhebendes, wenn man hier dabei sein darf.
Ja, definitiv. Weil für mich ist es ein großer Traum. Ich bin heute echt froh, dass ich noch alles an Haut an mir habe. Ich habe letztens erst alles verloren und von daher kann ich heute nur fröhlich sein, dass ich nicht gestürzt bin und es geht weiter.
Der war so entspannt, der Pascal Ackermann. Wirklich ein Grinsen von linken bis zum rechten Ohr. Wahnsinn. Holger, jetzt nochmal zum Mann in Gelb, Richard Carapaz aus Ecuador. Auch das eine historische Leistung, wenn man so will. Was bedeutet es im Hinblick auf morgen, auf die morgige schwere Etappe über den Galibier, dass diese Mannschaft jetzt das gelbe Trikot auf den Schultern trägt?
Ja, theoretisch würde man sagen, sie müssen es verteidigen, aber da werden morgen die Kapitäne mit Helfern möglichst vielen unterwegs sein. Da hat Carapaz sicherlich keinen Vorteil gegenüber dem Team von beispielsweise auch Primož Roglič, der dann Vlasov und Hindley hoffentlich dabei hat. Und schon gar nicht gegenüber Tadej Pogacar mit der gesamten Armada von Yates bis Almeida. So gesehen macht das jetzt keinen großen Unterschied. Für ihn ist es ein toller Moment, mal einen Tag in Gelb. Wiewohl der Unterschied zu Gemay ist, Carapaz hat schon ein bisschen was gewonnen. Er war hier schon auf dem Podium, das war vor 3 Jahren. Er war beim Giro ganz vorn, das war vor 4 Jahren, glaube ich, Michael Nick zum Glück. Und er ist Olympiasieger von Tokio natürlich und er ist ja ein halber Kolumbianer. Er wohnt da in der Grenzregion und hat auch ein bisschen von der kolumbianischen Radsporttradition profitiert. Aber man darf ihn nicht unterschätzen. Ne? Es ist eine gute Mannschaft, die sich jetzt auch komplett darauf konzentrieren kann. Die anderen reiben sich vielleicht auch ein bisschen aufeinander auf und wer weiß, ob nicht Carapaz hier wieder auf dem Podium landet. Ich will nicht sagen, er ist ja der Favorit auf den Toursieg. Er hat ja keinen Vorsprung momentan, also nicht mal auf den 4. Aber das ist natürlich eine enge Geschichte.
Er hat gerade einen schönen Satz gesagt in der Pressekonferenz, die er ja als Träger des gelben Trikots absolvieren musste. Er hat gesagt, also seine Vorbereitung war nicht optimal. Er weiß, wie hart man arbeiten muss, um überhaupt dahin zu kommen. Aber er wird alles dafür tun und bis zum Schluss kämpfen, der Beste der Menschen zu sein. Ich glaube, die beiden Überirdischen hat er da rausgerechnet. Ja.
Sehr schön. Ja. Mich freut es insbesondere für ihn, weil er ja im letzten Jahr direkt auf der ersten Etappe gestürzt ist, mit gebrochener Kniescheibe ausgeschieden. Und jetzt kann er hier einen Erfolg genießen. Zunächst mal einen Tag zumindest im gelben Trikot zu sein. Fabian, was glaubst du, werden wir morgen nochmal eine Attacke von Pogacar erleben?
Ja, oder von Vingegaard. Das werden wir sehen. Also Vingegaard hat mich jetzt wirklich sehr überzeugt gestern. Heute, klar, mussten die alle nur locker rumrollen. Das tat, glaube ich, allen erstmal ganz gut. Ich glaube, keiner wird sich morgen verstecken. Also alle wollen mal sehen, was der andere drauf hat. Carapaz traue ich durchaus zu, das auch zu verteidigen. Also der war schon mal Dritter hier 2021, genau hinter diesen beiden Fahrern. Also wir werden sehen, wie das Wetter morgen auch hält. Ist jetzt so ein bisschen mal so angesagt. Also wir hatten ja schwere Unwetter auch gestern und heute Morgen noch in den Alpen. Also
und jetzt hier, oder?
Ja, hier und jetzt hier, genau deswegen komme ich auch gerade drauf. Es fängt jetzt ordentlich an zu regnen. Also die Fahrer haben total Glück gehabt heute.
Ja.
Keine Frage. Pogacar wird es auf jeden Fall probieren. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Vingegaard wird noch so ein bisschen abwarten, aber wir hatten das auch gestern am 1. Und gestern auch schon gesehen. Wismar-Liese-Bikes sind ständig von vorne gefahren, wenn es berghoch geht. Die lassen sich das Zepter nicht aus der Hand nehmen. Die warten nicht, dass Pogacar attackiert, sondern sie fahren vorher und das erwarte ich morgen auch.
Ein Name wie Donnerhall, Col du Galibier, 2642 Meter, aber ist das auch einer der schwierigsten Pässe, die es zu fahren gibt?
Ja, von der Seite, wie er gefahren wird, über den Lotterie, ist er nicht ganz so schwer. Also ich kann immer, Fabian ist über all diese Pässe gefahren, er weiß das viel, viel besser. Aber es ist die leichtere Seite nur. Das bringt ja mit sich, dass sie auf der anderen Seite runterfahren müssen. Und wenn das Wetter so ist, ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund hört, wie hier der Regen prasselt.
Aber richtig.
Wenn das morgen auf der Abfahrt passiert, dann fällt die Entscheidung nämlich bergrunter. Und dann wird das nämlich auch richtig schwer. Ne? Das sollte man nicht unterschätzen. Die steilere Seite ist die Nordseite. Da geht's runter und über den Lotterie geht sanft nach oben. Das macht die ganze Geschichte aber von der gesamten Anfahrt von Pinerolo her zu einem endlosen Bergauf. Das ist zwar sanft, nach Sestriere 40 Kilometer am Stück nach oben am Anfang. Ja, sanfte 3-4% und auch der Galibier ist nicht im so Schnitt. Steil, aber im Schnitt wohlgemerkt.
Das heißt nicht, dass es
und
die ganze Zeit
aber es hört nie auf. Genau. Es hört vor allem für die Sprinter auch nie auf. Und dann kommt nochmal diese 23 Kilometer über den Lotterie in Summe hoch zum Galibier. Nicht ganz hoch, sondern die fahren, glaube ich, dann durch den Tunnel, oder?
Nee, ich glaube, sie fahren
ganz hoch. Ja. Okay, die 2,6, 42, genau, ist ja ganz oben. Das ist am vierten Tag so eine Rundfahrt und dann mit all dem Wechsel, was wir hatten, mit der Hitze, mit dem Wind, jetzt heute eine völlig andere Etappe mit 7 Stunden im Sattel, mit allem drum und dran, mit Einschreiben und was dazugehört. Dazu die Transfers, die sind heute Morgen um 7.30 Uhr los. Das hat es absolut in sich.
Und kam sehr spät an heute Morgen auch. Also Alpecin ist, De Koenig ist quasi angekommen und die sind direkt aus dem Bus gesprungen zum Einschreiben gefahren, weil da ziemliches Durcheinander war in Piacenza. Also insofern, das stresst dann ja auch nochmal zusätzlich.
Da sind ja viele Fans jetzt schon oben und ich weiß gar nicht, ob es auf 2,6, wenn es hier so schüttet, ob es da oben sogar schneit, keine Ahnung. Wir werden es erleben. Ich glaube, Fabi, du hast... Da schickst du keinen Hund, keine Katze und keinen Fabian vor die Tür. Mach zu.
Nur den Marco.
Und seinen Kameramann. Du hast Kontakt zu...
Der ist gerade durchgelaufen.
Das können wir ansprechen. Thorsten Schröder, Tagesschausprecher, der ist da oben. Ne? Der ist großer Triathlon-Fan und Radsport-Fan.
Genau, der übernachtet dort oben. Deswegen toi toi toi, dass es da nicht so ein schlechtes Wetter ist. Er campiert so knapp 2 Kilometer vor dem Gipfel.
Okay, so, das war eine nette Runde. Wir freuen uns auf morgen. Wir werden wieder für euch da sein, im ersten Live, aber natürlich auch in den begleitenden Medien im Internet auf sportschau.de, auf Instagram und seit heute online auf YouTube. Deine Tour, Folge 5 mit Lea Wagner und Rick Zabel. Es geht da um Technik, sowas wie Reifenbreite, Felgenhöhe, Rahmengröße, was auch immer euch interessiert. Die beiden haben Antworten parat und das sehr, sehr unterhaltsam. Ich danke euch für diese Runde. Ich hoffe, dass ihr gut durch den Fréjus oder sonst wohin kommt in eure Hotels und dass wir uns morgen in Valois gesund wiedersehen. Also, danke fürs Zuhören. an euch. Bis morgen. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.